Markus Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 17. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe. Und sie brachten einen. Da sprach er: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. April 1934. Es ist die Zeit, wo in Deutschland das Naziregime seine Macht immer weiter ausbreitet und wo die politischen Herrscher alle gesellschaftlichen Institutionen Schritt für Schritt unter ihre Kontrolle bringen wollen. Vom Kindergarten über den Kegelclub, wir würden sagen über den DFB, bis hin zur Kirche. Alle sollen die Parolen der Nationalsozialisten verbreiten. Flächendeckend durch die ganze Gesellschaft hindurch. Und die Pastoren, die sich gegen eine solche Vereinnahmung wehren, sammeln sich in der sogenannten Bekennenden Kirche. Einer von ihnen ist Pastor Johannes Busch. Er war das Herz des kirchlichen Widerstandes gegen die Nazis in Witten und er wird strafversetzt. Und auch sein Bruder, der bekannte Evangelist Wilhelm Busch, wird in diesen Jahren immer wieder die Verfolgung der Gestapo zu spüren bekommen und im Gefängnis auch landen zwischendurch. Und dann schreibt in dieser Notlage, nachdem er seines Amtes dort in Witten enthoben wurde, Johannes Busch an seine Mutter: Nun hast du uns zwei Jungen, also ihn und Wilhelm, mit solcher Liebe großgezogen und wirst nun bald zwei abgesetzte Pfarrer als Söhne haben. Was ist das schwer für dich? Aber liebe Mama, ich kann es vor Gott bezeugen, ich habe diesen Weg nicht provoziert. Wir haben hier wirklich nichts getan, als unerschrocken das Evangelium zu verkünden. Aber weißt du, wenn man einmal so weit ist, dass man aller menschlichen Voraussicht nach in nächster Zukunft Amt und Brot verliert und dann mit Frau und Kind allein dasteht, dann spürt man, dass Illusionen nicht mehr weiterhelfen. Wenn man dann nicht den Trost des Herrn und seine wunderbaren Verheißungen hätte, dann käme man nicht einen Schritt weiter. Und die Mutter antwortete mit einem ermutigenden Brief und schrieb dann am Ende darunter: Eure Mutter, die sich an euch freut. Eure Mutter, die sich an euch freut. Der Konflikt, den Johannes Busch in diesem Brief beschreibt, der begleitet die Christen und nicht nur die Pastoren. Der begleitet die Christen durch die Jahrhunderte. Immer wieder die Frage, wie sollen wir uns dem Staat gegenüber verhalten? Gerade in Konfliktsituationen. Sonst ist das ja ziemlich einfach. Und genau darüber spricht der Predigttext, den wir soeben gehört haben. Sollen wir dem Kaiser Steuern geben? Wie weit sollen wir uns anpassen und gehorchen? Und dieser Konflikt zwischen den Christen und ihrem Staat, in dem sie leben, der spitzt sich immer dann besonders zu, wenn ein Staat totalitäre Tendenzen zeigt. Nicht alle Pastoren sind zur Nazizeit den Weg von Johannes Busch, von Wilhelm Busch, von Dietrich Bonhoeffer oder Friedrich Bodelschwingh Junior gegangen. Nicht alle Pastoren haben dafür gekämpft, dass die Kirche ihre wahre Botschaft verteidigt. Nicht alle haben die bekennende Kirche unterstützt. Es gab auch die Gegenseite. Andere Theologen haben die Vermischung von Staat und Kirche und damit immer die Vereinnahmung der Kirche durch den Staat aktiv unterstützt, aktiv vorangetrieben. Diese Leute sammelten sich dann unter anderem in der Bewegung der sogenannten deutschen Christen. Die deutschen, sogenannten deutschen Christen haben die Hitlerbewegung als von Gott gegeben propagiert. Ihre Botschaft lautete: Wer fromm ist, der muss auch die Parolen Hitlers unterstützen. Gott ist mit uns. Und so vereinnahmten sie die Kirche für eine politische Botschaft und marschierten schon bald stromlinienförmig im Takt des Zeitgeistes mit. Wie oft ist das passiert in der Kirchengeschichte, dass man Staat und Kirche miteinander vermischt hat? Und das ging nur da, wo die Kirche, also wo die Gemeinde Jesu das mit sich machen ließ und mitmachte. Und dann werden plötzlich politische, menschliche Ziele, vergängliche Ziele, diskutable Ziele, über die man streiten kann, werden behandelt wie eine göttliche Offenbarung. Das ist natürlich für die herrschenden politischen Meinungsmacher sehr praktisch. Denn wer dann dagegen ist, wer gegen ihre Meinung ist, der ist raus aus der Diskussion. Der stellt sich ja im Grunde genommen gegen göttliche Dogmen. Und diese bestimmte politische Meinung und Tendenz wird dann als einzig denkbare, einzig moralisch verantwortbare dargestellt und womöglich durch religiöse Rituale und die Berufung auf Gott emotional verstärkt. Und dazu passt es, dass heute vor einer Woche im Abschluss, in der Abschlussveranstaltung, Abschlussgottesdienst möchte ich dazu kaum sagen, in der Abschlussveranstaltung des sogenannten Deutschen Evangelischen Kirchentages in Dortmund die Pfarrerin Sandra Bilz im Schlussgottesdienst Folgendes predigte und den Menschen zurief: Wir sehen, wo Gott in der Welt wirkt, durch die Leute von Sea-Watch, SOS Mediterranee und Sea-Eye. Durch Greta Thunberg und die Schülerinnen und Schüler, also damit meinte sie die, die Freitag die Schule schwänzen und dafür auf die Straße gehen. Und durch so viele andere. Und dabei machen wir mit. Behaltet euer Vertrauen, seid unerschrocken, zeigt gemeinsam euren Glaubensmut. Das heißt, unterstützt unsere politischen Parolen, zeigt gemeinsam euren Glaubensmut. Und dann der entscheidende Satz, wir haben Gott an unserer Seite. Zitat Ende. Was die tonangebenden Macher des Kirchentages dort verband, war offenkundig eben nicht der Glaube an Jesus als den einzigen Retter, als den Herrn der Welt, als den Erlöser von Schuld, als den, der den Tod besiegt hat, sondern was sie verband, war eher ein bestimmtes politisches Meinungsspektrum und der grüne Kirchentagsschal natürlich. Und darum durften dort auch Atheisten von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bekennende Moslems ihre Botschaften verkünden. Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist ein ganz aktuelles, taufrisches, klassisches Beispiel für die Vermischung von Religion und Politik und damit für die Vereinnahmung der Kirche. Dann, wenn die Religionsverwalter tagespolitische Parolen als eine göttliche Botschaft verkünden. Und dieser ganz aktuelle Vorgang erinnert uns nun daran, dass wir immer wieder dringend als Christen unser Verhältnis zum Staat klären müssen, das Verhältnis zwischen Christ und Staat, das Verhältnis zwischen Glauben und Politik. Wie sollen wir unserem Staat begegnen? Wie sollen wir unsere ethischen Entscheidungen treffen? Nach welchen Maßgaben sollen wir unsere Kinder erziehen? Was bedeutet Loyalität gegenüber dem Staat und seinen Gesetzen? Und was bedeutet im Vergleich dazu Treue und Gehorsam gegenüber unserem Gott und Herrn? Die ersten Christen standen genau vor diesen Fragen. Und wir können uns glücklich schätzen, dass Jesus selbst uns heute in unserem Predigttext eine Antwort darauf gibt. Und das in einer Situation, wo seine Gegner ihn immer gemeiner unter Druck setzen. Nur noch 2 Tage etwa bis zur Kreuzigung. Wir befinden uns etwa in der Wochenmitte. Und jetzt machen die Gegner endgültig mobil. Jetzt sind sie in der Wahl ihrer Mittel erst recht nicht mehr zimperlich. Schon lange wissen wir ja, dass die jüdischen Führer Jesus mit Gewalt beseitigen wollen, dass begann eigentlich schon am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Das hatten wir schon in Markus 3, Vers 6 gelesen, wie die Pharisäer hinausgingen und Rat über ihn hielten mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn, nämlich Jesus, umbrächten. Da ging das schon los. Sie wollten ihn loswerden, weil er ihre Machtposition gefährdete, weil er ihre Autorität beim Volk untergraben hat. Und sicherlich auch, weil er ihr Gewissen in Unruhe brachte. Und jetzt in dieser letzten Woche, seitdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, verschärft sich nochmal die Situation. Wir haben gesehen, Markus 11, Jesus in den Tempel geht und dort aufräumt und sagt, es ist ein Missbrauch des Tempels, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Hier soll Gottes Wort verkündet werden. Und dann haben wir die Zuspitzung gesehen, letzten Sonntag, wie Jesus seinen Gegnern dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg erzählt, die einen Gesandten des Besitzers nach dem anderen abweisen, ohne die ihm zustehende Frucht ihm auszuhändigen. Erst verprügeln sie die Boten des Weinbergsbesitzers, später ermorden sie diese. Und Jesus sagt, das ist die Geschichte Israels. Eure Vorfahren haben Gottes Propheten verfolgt, getötet, drangsaliert. Und ihr werdet deren Werk vollenden und ihr werdet den Sohn Gottes töten. Ihr werdet mich töten. Und das Einzige, was sie jetzt noch vom finalen Zugriff abhält, das ist die Pro-Jesus-Stimmung in der Menge. Die gibt's noch. Das haben wir in Markus 11, Vers 27 gesehen, wo deutlich wird, noch stehen die Massen hinter Jesus, wenigstens große Teile davon. Und das haben wir gesehen auch am Ende dieses Gleichnisses Markus 12, wo es am Ende hieß, Markus 12, Vers 12, und sie trachteten danach, also die Führer des Volkes, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis geredet hatte. Noch ist Jesus zu beliebt im Volk, noch können sie nicht zugreifen. Das ist die Furcht der Führer. Und jetzt fragt man sich Folgendes. Wir wissen ja dann, wie es Freitag ausgeht. Und wir haben noch das Hosianna vom Wochenanfang im Ohr. Wie kann die Stimmung in so kurzer Zeit so radikal kippen? Vom Hosianna zum Kreuzigen. Und jetzt sehen wir, wie die Angriffe gegen Jesus wie in Wellen rollen. Tatort dieser Angriffe ist der Tempel. Der Tempel als das Zentrum ihrer Religion, als der Sitz ihrer Repräsentanten. Ja klar, es geht um die Machtfrage für die Führer, wenn Jesus ihre Position inhaltlich in Frage stellt. Aber es geht nicht nur um die Machtfrage, sondern es geht vielmehr noch um die Wahrheitsfrage. Es geht letztlich um die Frage, wer spricht wirklich im Namen Gottes? Jesus oder die Pharisäer und die Schriftgelehrten? Wer spricht im Namen Gottes? Auf wen sollen wir hören? Wessen Weisung sollen wir folgen? Wessen Wort gilt? Es geht letztlich um die Wahrheitsfrage. Und es ist nicht mehr viel Zeit. Sie müssen jetzt endlich handeln. Und dann beginnt unser Text mit Vers 13. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in Worten. Wer sind die Sie? Die Sie meint wahrscheinlich den Sanhedrin. Sie wissen, der Sanhedrin, das jüdische Führungsgremium, zusammengesetzt aus Sadduzäern, Pharisäern, weltlichem Adel. Sie haben ein gewisses Maß an Handlungsspielraum von den Römern zugestanden bekommen. Sie sind gewissermaßen die Türwächter dessen, was im Tempel gelehrt werden darf und was nicht. Und wahrscheinlich steckt der Sanhedrin als Ganzes dahinter. Man gewinnt in diesem Kapitel, wir werden das ja nach den Ferien dann weiter studieren, den Eindruck einer konzertierten, einer logistisch geplanten Aktion gegen Jesus, die wie in Schüben verläuft. Und dahinter wird wahrscheinlich der Sanhedrin gestanden haben. Es werden immer neue Delegationen vorgeschickt. Man praktiziert eine Zermürbungstaktik gegen Jesus. Kaum ist die eine Diskussion überstanden, wird die nächste losgetreten. Immer viele gegen ihn, den einen, weil man den Eindruck hat, die Jünger sind noch nicht so in der Lage, sich in diese Diskussionen mit einzumischen. Und damit wollen sie natürlich auch die öffentliche Stimmung kippen. Irgendwas wird hängen bleiben. Irgendwie kriegen wir an der Politur des Jesus nun die Lackratzer immer deutlicher hinein. Irgendwann werden wir seine Autorität und seine Glaubwürdigkeit zerstört haben. Und dazu müssen sie nun zwei Gruppen gegen Jesus einnorden. Zwei Gruppen müssen umgebogen werden, in Stellung gebracht werden, die nicht leicht zu berechnen sind. Und die eine Gruppe ist das Volk, ist die Menge. Und die andere Gruppe sind die römischen Machthaber. Und die römischen Machthaber werden umso leichter zu gewinnen sein, je weniger man fürchten muss, dadurch in Konflikt mit dem Volk zu geraten. Und eines ist auffällig. In diesem Endkampf gegen Jesus, da verschwimmen auch die deutlichen Abgrenzungen zwischen den jüdischen Gruppen selbst. Die waren sonst immer sehr wichtig. Die Pharisäer achteten peinlich darauf, sich deutlich von den Sadduzäern zu unterscheiden, weil die Sadduzäer liberal waren und die Pharisäer theologisch konservativ. Aber jetzt rückt man immer näher zusammen, denn jetzt hat man einen gemeinsamen Feind, Jesus. Und Sie wissen ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und nun rollen die Wellen gegen Jesus. Und den Anfang machen ausgerechnet die theologisch konservativen Pharisäer in einer seltsamen Koalition mit den Herodianern. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in seinen Worten. Dazu müssen Sie wissen, die Herodianer und die Pharisäer, diese beiden Gruppen, die könnten unterschiedlich wahrlich nicht sein. Die Pharisäer kennen wir ja schon ganz gut. Die Pharisäer sind theologisch konservativ. Die Pharisäer sagen, wir müssen unserem alten Glauben treu bleiben. Wir müssen an dem festhalten, was Mose und die Väter lehren. Das dürfen wir nicht aufgeben. Die Pharisäer stehen deshalb dem römischen Staat sehr distanziert gegenüber. Sie wissen, das ist nicht das, was wir wollen. Und sie sehen auch, dieser Staat ist, ja, man könnte vielleicht sagen, Gottes Gericht für Israels Sünde. Ja, wir müssen diese Herrschaft ertragen. Wir müssen das eine Weile wohl ertragen. Wir müssen die Gesetze dieses römischen Staates achten. Aber wir müssen innerlich Distanz wahren. Und wir müssen vor allem unsere eigene Kultur pflegen. Und wir müssen uns hüten vor einer zu starken Anpassung an diesen Staat. Das ist die Position der Pharisäer. Und was für ein Kontrast zu den Herodianern. Die Herodianer, die waren ja nicht mal Juden. Das waren Nachfahren der Edomiter. Die Herodianer waren ein Mischvolk, wie die Pharisäer sagen würden. Die Herodianer, die hatten auch keinerlei religiöse Skrupel. Denn sie hatten ja ihr Bündnis mit den römischen Machthabern. Und die Herodianer, die fraßen den Römern aus der Hand. Sie bekamen auch was dafür. Sie genossen Privilegien. Sie hatten so einen kleinen Anteil an der Macht. Zuerst Herodes, der Große, der konnte diese Macht dann an seine Söhne weitergeben. Der teilte dann die Regierungsgebiete auf. Das waren dann die Landesfürsten. Und so hatte diese Dynastie, diese Sippschaft der Herodianer immer eine Hand an der Wiege der Macht. Und das genügte ihnen schon. Was für ein Gegensatz. Verstehen Sie, die Pharisäer liebten Israel. Die Herodianer buhlten um Cäsars Gunst. Die Pharisäer waren religiös, die Herodianer waren vor allem politisch. Die hätten eher zu den Sadduzäern gepasst. Die Pharisäer hatten moralische Prinzipien. Tja, die Herodianer, die verkauften ihre Seele für dieses bisschen Macht. Für dieses bisschen Macht, das Rom ihnen wie so ein paar Brosamen hinwarf, um sie letztlich als nützliche Idioten und Vasallen zur Stützung der römischen Macht zu benutzen. Und deshalb verstehen wir, dass die Pharisäer die Herodianer im tiefsten ihres Herzens verachtet haben. Sie haben gesagt, diese dekadenten Opportunisten, sie haben sie wirklich im Grunde ihres Herzens abgelehnt und verachtet. Als pragmatische, als prinzipienlose Büttel eines heidnischen Staates. Ja, sie hielten die Herodianer für degeneriert, für kulturlos und unmoralisch. Aber jetzt in diesen kritischen Tagen, da braucht man die Herodianer im Kampf gegen Jesus. Warum? Weil die Herodianer den engen Draht zu den römischen Besatzern haben. Verstehen Sie? Und in dieser Passawoche ist der Draht sogar besonders eng. Pontius Pilatus, der römische Statthalter von Judäa, ist höchstpersönlich in Jerusalem in dieser Woche. Er weilt dort, weil er Präsenz zeigen will, damit ja kein Jude auf die Idee kommt, irgendeinen Aufruhr gegen die Römer zu starten. Da zeigt Pilatus Präsenz. Und auch der Spitzenmann der Herodianer, Herodes Antipas, hält sich in der Hauptstadt auf. Und wir lesen in Lukas 23, dass die beiden sich über dem Konflikt zu Jesus in diesen Tagen näher kommen. Heute würde man sagen, Pontius Pilatus und Herodes Antipas schließen sowas wie eine politische Männerfreundschaft. Und verstehen Sie jetzt, warum die Pharisäer, warum der Sanhedrin die Herodianer als heißen Draht braucht zu den Römern? Denn die Pharisäer, das sehen wir ganz deutlich, wollen Jesus eine Falle stellen mit ihrer Heuchelei. Die Pharisäer wollen Jesus zu einer gefährlichen politischen Aussage verleiten. Sie wollen Jesus dazu provozieren, dass er etwas sagt, was die Römer dann interpretieren können als Aufruhr und Staatsfeindschaft. Tja, und das ist dann sehr praktisch. Jesus soll sich gewissermaßen vor den konservativen Pharisäern als Staatsfeind der Römer outen. Und die Herodianer sind als Zeugen dabei. Und die werden dann schnellstens zu den Römern laufen und Meldung machen und Jesus als Staatsfeind entlarven. Und die Römer müssen dann Jesus beseitigen, weil er den gesellschaftlichen Frieden bedroht. Verstehen Sie, das ist der Plan. Und dann werden die Römer Jesus umbringen und die Pharisäer und Schriftgelehrten und der ganze Sanhedrin, wie praktisch, sind ihn endlich los, ohne dass sie sich selber die Hände schmutzig machen mussten. Das ist der Plan, der hier heranreift. Der perfide Plan. Die Pharisäer sollen Jesus in eine Falle locken, wo er sich als Staatsfeind outet. Und die Herodianer werden es auf kürzestem Wege den Römern melden. Und dann wird alles seinen schnellen Verlauf nehmen. Darum haben die Pharisäer die Herodianer im Schlepptau. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand, also du passt dich nicht den Menschen an, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist recht, dass man dem Kaisern Steuer zahlt oder nicht? Sie haben einen klaren Auftrag, diese Pharisäer. Sie wollen Jesus, steht hier Vers 13, in Worten fangen. Das ist ein ganz seltenes Verb. Das gibt's nur ein oder zweimal im Neuen Testament. Und das ist eigentlich ein Verb von der Jagd. Jemanden auf der Jagd fangen. Jemanden jagen, jemanden hetzen wie ein Tier. Jemanden in eine Falle locken, in einen Hinterhalt. Und dann schnappt die Falle zu. Das ist der Gedanke hier. Die Feinde suchen eben nicht die offene Feldschlacht. Sie spielen nicht mit offenen Karten. Und Lukas beschreibt im Paralleltext die gleiche Situation so. Lukas 20, Vers 20. Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Heuchelei. Und die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Also Lukas erklärt den Plan im Grunde genommen nochmal. Das ist ihre perfide Strategie. Und deswegen heucheln sie auch Bewunderung. Sie sagen zu Jesus hier in Vers 14, du bist kein Opportunist, Jesus, du doch nicht. Du passt deine Meinung nicht den Umständen an. Du bleibst dir treu, du hängst dein Fähnchen nicht in den Wind. Du, Jesus, bist wahrhaft bibeltreu. Du hast dich als zuverlässiger Lehrer von Gottes Gesetz erwiesen. Überlegen Sie mal, wie schwer muss es den Pharisäern gefallen sein, diese Worte über die Lippen zu bringen. Das grenzte an Selbstverleugnung. Ja, diese wertschätzenden Worte über Jesus auszusprechen, aber es müssen eben Opfer gebracht werden. Also in ihrem Herzen waren sie ja genau vom Gegenteil überzeugt. Die Pharisäer hielten Jesus für den größten Irrlehrer und die Herodianer hielten ihn für einen religiösen Spinner. Aber für ihren Plan müssen sie das jetzt mal so durchstehen. Und dann kommt's. Am Ende von Vers 14, schauen Sie hin, dann schießen sie endlich ihre Frage ab, die sie sich lange und gut überlegt haben. Und das ist die Frage, auf die hier alles zuläuft. Vers 14 am Ende. Und diese Frage lautet, ist recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Und Sie haben gemerkt, diese Frage ist wie eine Falle aufgebaut. Denn ganz gleich, ob Jesus sie mit Ja oder mit Nein beantwortet, er wird seinen Kopf in jedem Fall in die Schlinge legen. Wenn Jesus sich für Steuern ausspricht, dann heißt das, dass er die römische Herrschaft anerkennt. Dann ist er gewissermaßen der Volksfeind, der die Römer unterstützt. Und Sie müssen einfach wissen, die Steuerfrage war für die Juden nicht irgendeine Frage. Die war höchst emotional besetzt. Die Steuerfrage war das Politikum. Und darum waren ja die Zöllner auch so verhasst, weil sie für die Römer Steuern eintrieben. Und wenn Jesus das jetzt befürwortet, dann sagt man, oh, er anerkennt die Römer, er paktiert auch mit denen. Und viele vom Volk hatten doch gehofft, er würde gerade kommen und das Joch der Römer beseitigen. Er würde sie jetzt von der Platte fegen, er würde sie aus dem Lande treiben. Was, wenn er das nicht tut? Spricht Jesus sich aber gegen Steuern aus, dann macht er sich zum Staatsfeind der Römer. Dann hat man endlich dieses eine Zitat, an dem man ihn aufhängen kann. Dann hat man endlich dieses eine Zitat, mit dem die Römer dann Jesus bei den, mit dem die Herodianer dann Jesus bei den Römern sehr schnell melden und denunzieren können. Und dann wird der römische Staat wohl seinen Machtapparat endlich in Gang setzen. Also wie er es macht, würden wir sagen, legt er seinen Kopf in die Schlinge. Für Steuern, gegen Steuern. Und jetzt schauen Sie hin, was ist Jesu erste Reaktion? Vers 15. Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen, was versucht ihr mich? Und das ist so schön, das zu sehen. Genießen Sie diese Darstellung der Diskussion Jesu aus folgendem Grunde, weil wir immer wieder sehen, wie Jesus souverän den Überblick behält, in jeder Sekunde. Jesus behält das Gesetz des Handelns immer fest in seinen Händen. Und er zeigt uns auch hier in diesen Versen, wie wir uns drei verschiedenen Herausforderungen gegenüber positionieren sollen. Und das Erste, was wir hier sehen, der Täuschung gebührt Entlarvung. Das ist das Erste, was Jesus uns hier zeigt. Der Täuschung gebührt Entlarvung. Die richtige Reaktion auf Täuschung ist Entlarvung. Er bemerkt ihre Heuchelei und er deckt das umgehend auf. Jesus lässt, wie wir letztes Mal gesagt haben, den großen Elefanten nicht im Raum stehen. Alle wissen, dass er da ist und keiner sagt was, sondern Jesus nennt Ross und Reiter. Er deckt das sofort auf. Ihr seid Heuchler. Genauso wie im Weinbergsgleichnis. Diejenigen, die Sonntag dabei waren, erinnern sich noch und die anderen können es nochmal über unsere Homepage nachhören. Jesus taktiert nicht mit ihnen. Jesus spielt kein Spielchen, sondern Jesus nennt die Dinge beim Namen, genauso wie er ihnen beim Gleichnis gesagt hat, ihr werdet mich umbringen. Und so sagt er hier, ihr heuchelt. Im Matthäus-Evangelium, Matthäus 22, berichtet auch diese Szene, wird gesagt, dass Jesus noch was sagt. Er sagt, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Er nennt sie richtig Heuchler. Und Sie müssen wissen, das griechische Wort für Heuchler bedeutet so viel wie Schauspieler. Ein Schauspieler ist einer, der eine Rolle spielt, die er nicht selbst ist. Und in diesem Falle sind sie Schauspieler. Sie spielen eine Rolle. Sie verraten nicht ihre realen Absichten. Sie tun so, als wären sie große Bewunderer von Jesus, die in einer Spezialfrage eine Erklärung suchen. Und Jesus sagt, ihr versucht mich. Das ist dasselbe Wort, was wir in Markus 1, Vers 13 finden, wo es der Teufel tut. Der Teufel versuchte Jesus. Und Jesus verwendet dieses Wort hier wieder. Ihr wollt mich in eine Falle locken. Ihr wollt mich manipulieren. Ihr wollt, dass ich nach eurer Pfeife tanze. Ihr wollt, dass ich eure Pläne letztlich verwirkliche. Und dabei tun die Männer doch nur, als ob sie sich einen Rat holen würden. Und Jesus entlarvt ihre Täuschung. Der Täuschung gebührt Entlarvung. Aber dann geht Jesus einen Schritt weiter. Und ich sage Ihnen, damit hatten die Fragesteller mit größter Wahrscheinlichkeit nicht gerechnet. Schauen Sie hin, was Jesus jetzt macht. Es ist richtig dramatisch von ihm gestaltet. Er bemerkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe. Bringt mir einen Silbergroschen. Und damit steigert er die Spannung natürlich zum Zerreißen. Also bitte, wer hat einen Denar? Wer hat einen römischen Denar? Wer hat hier die Steuermünze? Nein, die Pharisäer, nein. Macht es sich nicht gut für einen Pharisäer, so eine römische Steuermünze bei sich zu tragen? Also, okay, einer hat ihn. Okay, da vielleicht einer der Herodianer, haben wir die Steuermünze hier. Okay. Wir müssen wissen, diese Steuer, nach der Sie fragen, war nicht irgendeine Steuer. Es war nicht die Steuer für Waren oder Zoll, sondern es war die schlimmste Steuer. Es war der Zensus, wie das in Vers 14 genannt wird. Es war die sogenannte Kopfsteuer. Es war die Poll-Tax. Das war's. Und dieser Zensus, diese Kopfsteuer, war den Juden ein besonderer Dorn im Auge. Warum? Weil sie an den Kaiser direkt ging. Einmal im Jahr musste sie gezahlt werden. Ein Denar, der Lohn eines Arbeitstages. Und dieser Denar war das Symbol für die Unfreiheit im eigenen Land. Immer wieder hatte man sich gegen diesen Denar, gegen diese Kopfsteuer aufgelöst, aufgelehnt. Er war gewissermaßen zum Symbol des jüdischen Widerstandes geworden. Und bei vielen war noch die Erinnerung an das Jahr 6 nach Christus im Hinterkopf. Damals die antirömische Revolte des Judas von Galiläa. Und damals im Jahr 6 nach Christus, was war der Anlass für die Revolte des Judas von Galiläa? Die Steuerfrage natürlich, die Kopfsteuer. Das hatte revolutionäres Potenzial und Sie finden den Nachklang dazu noch in Apostelgeschichte 5, Vers 37, wo Gamaliel in einer bestimmten Situation daran erinnert und sagt danach, und das war das Jahr 6, 5, 37 in der Apostelgeschichte, danach stand Judas der Galiläa auf. In den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr und der ist auch umgekommen. Das war dieser Aufstand gegen die Kopfsteuer 6 nach Christus. So, und das war damals übrigens, nur als Hintergrundinformation für Sie, das war damals übrigens der entscheidende Impuls oder ein entscheidender Impuls für die Gründung der Zeloten gewesen. Also jener Gruppierung, die es auch zur Zeit Jesu gab, die Zeloten predigten den Umsturz, jeder Tropfen römischen Blutes bringt uns die Freiheit einen Schritt näher. Und Sie merken jetzt, wie die Pharisäer diese Nähe konstruieren wollen zwischen Jesus und den Zeloten. Jesus soll in den Augen der Römer in die Nähe der Zeloten gerückt werden. Und sie hoffen inständig, dass Jesus jetzt in diese Falle reingeht und dass er die Steuer ablehnt. Und deswegen rühmen sie hier heuchlerisch seine moralische Festigkeit. Das gehört ja auch zur Show dazu, verstehen Sie? Oder zur psychologischen Kriegführung, wie wir sagen würden. Das gehört unmittelbar dazu, dass sie sagen, ach, Vers 14, wir wissen doch, dass du wahrhaftig bist und du fragst nach niemand und du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes Recht. Also sie bauen Jesus gewissermaßen eine moralische Rampe und sagen, du biederst dich doch nicht an. Und von dieser moralischen Rampe, die sie da bauen, nach ihrem Empfinden, kann Jesus die Steuer nur noch ablehnen, wenn er sich nicht religiös blamieren will. Die machen das sehr geschickt für ihre Verhältnisse. Und was sagt Jesus? Bring mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Und was macht er dann mit diesem Denar? Sie müssen sich das wirklich bildlich vorstellen. Vers 16, und sie brachten einen. Und da sprach er, wessen Bild und Aufschrift ist das? Also irgendwo bekommen die dann diesen Denar her. diesen klassischen römischen Silbergroschen. Der war im Gebrauch etwa von 300 vor Christus bis 300 nach Christus. Der durfte in Silber und Gold nur von den römischen Herrschern geprägt werden. Und Jesus nimmt dieses wertvolle Stück in die Hand und hält ihn den dann gewissermaßen unter die Nase und fragt, na, wessen Bild ist da drauf? Frage lässt sich präzise beantworten, des Kaisers, klar. Auf der Vorderseite dieser Münze sah man das Brustbild des Kaisers Tiberius. Der regierte bis 37 nach Christus. Und es stand noch ein Satz dabei. Kaiser Tiberius, der erhabene Sohn des göttlichen Augustus. Also dieser Kaiser Tiberius, den man da sah, der wurde auch noch göttlich verehrt. Und diese Münze hatten natürlich auch noch eine Rückseite. Und auf der Rückseite der meisten Münzen fand man das Bild der Mutter des Tiberius, nämlich Julia Augusta Livia. Und diese Julia Augusta Livia lehnte nicht lässig an ihrer Gartenpforte, sondern saß dort auf einem Götterthron. Also wieder dieser religiöse Zusammenhang. Das ist der Denar, eine verhasste römische Münze mit heidnisch-religiösem Motiv, also Jesus. Das kannst du doch nur ablehnen. Das ist doch Blasphemie, das ist doch Götzendienst. Und was sagt Jesus? Vers 17, da sprach Jesus zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wessen Bild trägt die Münze? Das Bild des Kaisers? Okay. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und ich sage Ihnen, da dürfte den Pharisäern und Herodianern die Kinnlade runtergeklappt sein in dem Moment. Aber Jesus zeigt uns hiermit eine zweite Richtlinie. Wir hatten gesagt, erstens, der Täuschung gebührt Entlarvung und zweitens, dem Staat gebührt Respekt. Dem Staat gebührt Respekt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Genauso wie wir in Römer 13 gehört haben. Also das heißt, Jesus erkennt, und das ist jetzt ganz wichtig, Jesus erkennt die politische Herrschaft Roms als politische Herrschaft an. Jesus ist kein Zelot. Jesus ruft nicht zum Umsturz. Die Kopfsteuer ist zu zahlen, die römische Regierung ist zu respektieren. Die Obrigkeit darf Unterordnung verlangen. Und hier steht auch wörtlich, gibt es zurück, also apodote, gibt dem zurück, was ihm gewissermaßen rechtmäßig gehört, dem Kaiser. Er hat moralisches Anrecht darauf. Unser Staat hat ein gewisses moralisches Anrecht auf unsere Steuern. Und Jesus sagt das nicht über einen demokratischen Rechtsstaat, sondern er sagt es über das Staatswesen, von dem er weiß, dass es ihn selbst in wenigen Tagen hinrichten wird. Und das, was Jesus hier sagt, ist seitdem die Leitlinie des Neuen Testaments. Dem Staat gebührt Respekt. Christen achten den Staat. Ich erinnere nochmal an das, was wir in Römer 13 vorhin gelesen haben, bei der Lesung im Gottesdienst. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, Römer 13, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und da heißt es dann am Ende in Vers 6, deshalb zahlt ihr auch Steuern. Und in Vers 7, gebt jedem, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer gebührt, Zoll dem der Zoll gebührt, Furcht dem die Furcht gebührt und Ehre dem die Ehre gebührt. Und Petrus sagt es ganz genauso in 1. Petrus 2, Vers 13, seid untertan aller menschlichen Ordnung und des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern und so weiter. Und dann wird nochmal erinnert, welche Aufgabe die Statthalter haben. Sie sollen nämlich die Übeltäter bestrafen und die Guten belohnen. Das ist die Aufgabe des Staates. Er soll die Übeltäter bestrafen und die Guten belohnen und nicht umgekehrt. Und dann steht in 1. Petrus 2, Vers 17 noch, ehrt jedermann, habt die Brüder, also die Mitchristen, lieb, fürchtet Gott, aber ehrt den König. Das ist die Linie des Neuen Testaments. Und damit haben wir eine ganz klare Antwort. Christen, die sich an den Maßstab der Bibel halten, dürfen keinen Staat mutwillig zerstören. Also gewaltsamer Umsturz, Zelotismus ist für Christen keine Möglichkeit. Warum? Weil selbst eine schlechte Staatsordnung noch besser ist als gar keine Staatsordnung. Das ist der biblische Realismus. Die Bibel sagt deutlich, seit dem Sündenfall wirkt in dieser Welt die Macht der Zerstörung. Und seit dem Sündenfall kann diese Welt keine Anarchie, keine Herrschaftslosigkeit aushalten. Und darum muss es Staat geben. Der Staat ist von Gott verordnet, um das Chaos einzudämmen. Und selbst ein undemokratischer Staat ist noch das kleinere Übel gegenüber der Anarchie. Der Theologe Helmut Thielicke, der sich viel mit diesen Fragen befasst hat, ist so ausgedrückt. Er sagt, der Staat ist Gottes Notverordnung zwischen Sündenfall und jüngstem Gericht. Und er betont, dass selbst ein ungerechter Staat immer für ein Minimum an Ordnung und damit an Lebenserhaltung Sorge tragen muss. Und dass selbst ein ungerechter Staat immer noch besser ist als das komplette Chaos. Und Dietrich Bonhoeffer hat das in seiner Mandatenlehre beschrieben. Er hat gesagt, der Staat ist gewissermaßen ein Auftrag Gottes, so wie die Familie, wie die Arbeit, wie die Tatsache, dass es Kirche gibt. Auch der Staat ist ein Auftrag Gottes, ein Mandat. Und zur Hitlerzeit, hat sich dann in Barmen 1934 im Ende Mai die sogenannte Barmer Synode zusammengefunden und sie hat in ihren Thesen die Kernbotschaft der Gemeinde festgelegt und wieder daran erinnert, wir sind nur an die Bibel gebunden und an niemanden sonst. Und die Barmer Synode hat dann auch 1934 die Aufgabe des Staates beschrieben, in der fünften Barmer These. Ich will das nur noch mal in Auszügen vorlesen. Da stellt sie darüber diesen Vers 1. Petrus 2, Vers 17. Fürchtet Gott, aber ehrt den König. Also Gott verdient nochmal eine ganz andere Verehrung als der König. Fürchtet Gott, ehrt den König. Und da schreiben die Barmer Bekenntnissynodalen 1934, fünfte These. Die Schrift sagt uns, also die Bibel, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens, auch unter Androhung und Ausübung von Gewalt, für Recht und Frieden zu sorgen. Das ist die Aufgabe des Staates, für Recht und Frieden zu sorgen. Und weiter, wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über diesen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und damit die Bestimmung der Kirche übernehmen. Und Dietrich Bonhoeffer hat in seinen Erklärungen immer wieder das Gleiche betont. Er hat gesagt, einmal auch unter dem Schatten der nationalsozialistischen Bedrohung, die Obrigkeit kann nicht selber, also der Staat nicht selber Leben oder Werte erzeugen. Also der Staat kann den Menschen keinen Sinn geben. Der Staat kann den Menschen nicht vorgeben, was er glauben soll. Die Obrigkeit ist nicht schöpferisch, aber sie schützt alles Geschaffene. Insbesondere schützt sie die Menschenwürde, sie schützt die Schwachen gegenüber den Staaten. Sie tut dies mit dem Gewaltmonopol und auch finanziell, indem sie das Recht setzt und die Freiheit schützt. Und Bonhoeffer sagt, es ist die Aufgabe der Kirche und die Aufgabe der Gemeinde Jesu, solange sie noch gehört wird, den Staat immer wieder an diese seine Aufgabe und damit auch an diese seine Grenze zu erinnern. Bonhoeffer schreibt weiter, die Kirche beansprucht das Gehör der Obrigkeit, den Schutz der öffentlichen christlichen Verkündigung gegen Gewalttat und Blasphemie. Sie beansprucht den Schutz der kirchlichen Ordnung vor willkürlichem Eingriff. Die Kirche kann von diesem Anspruch niemals lassen. Also Bonhoeffer sagt, die Kirche muss den Staat behaften und an seine Aufgabe erinnern. Das ist die Aufgabe auch der kirchlichen Verkündigung. Und der Staat soll eben nach Gottes Willen für zivile, öffentliche Ordnung sorgen und ansonsten soll er sich raushalten. Der Staat soll den Rahmen und die Rechtssicherheit bereitstellen, innerhalb derer die Menschen ihr Leben dann so frei wie möglich gestalten können. Das ist eigentlich seine Aufgabe. Und sogar der römische Cäsar konnte für die Christen in mancherlei Hinsicht noch nützlich sein. Die Römer ließen Straßen bauen, Brücken reparieren, die Missionare konnten reisen auf diesen Straßen. Die Römer, sofern sie für eine gewisse öffentliche Ordnung sorgten, und auch das war ja die Pax Romana, sofern sie den Menschen ein Mindestmaß an Sicherheit und Versorgung gewährten, erfüllten durchaus eine gute Aufgabe. Das ist das, was die Theologen die allgemeine Gnade nennen. Gott lässt scheinen seine Sonne über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, Vers 45. Die allgemeine Gnade, die durch diesen Staat waltet und die auch der Gemeinde eine gewisse Ordnung für ihre Arbeit als Rahmen zur Verfügung stellt. Dem Staat gebührt Respekt. Das lehrt uns Jesus hier. Und dieser Respekt gegenüber unserem Staat drückt sich darin aus, unter anderem, dass wir Staatsbürger unsere Steuern zahlen. Man sitzt ja auch hier Steuerberater hier. Also man könnte sagen, dass wir im Rahmen des Rechts Steuern sparen, ist völlig okay. Das ist ja der Rahmen, den der Staat setzt, dass wir in der politischen Debatte über Steuern diskutieren, ist auch okay. Und man könnte über manche der Steuern diskutieren, die heutzutage so vom Staat erhoben werden. Aber wenn das Rechtslage ist, sorry, müssen wir zahlen. Und möge unser Steuerberater uns helfen, nicht zu viel zahlen zu müssen. So, also dem Staat gebührt Respekt. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, das ist noch nicht das letzte Wort, was Jesus hier sagt. Schauen Sie hin, was der letzte und was der entscheidende Satz ist, wie der lautet. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sagt Jesus, und gibt Gott, was Gottes ist. Und jetzt erinnern Sie sich nochmal, Sie haben das Bild ja vor Augen, wessen Bild trägt die Münze? Antwort des Kaisers. Und daraus folgt, gibt dem Kaiser das zurück, was sein Bild trägt, nämlich die Münze. Die Münze trägt das Bild des Kaisers, sie steht dem Kaiser zu. Gibt dem Kaiser, was ihm zusteht. Und gibt Gott, was ihm zusteht. Und jetzt frage ich Sie, wo ist Gottes Bild drauf? Was steht Gott zu? Was muss Gott hingegeben werden? Und Sie ahnen die Antwort. Die Bibel sagt sehr klar, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 1, 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und das ist für sie jetzt persönlich von größter Bedeutung. Das heißt, du trägst das Bild Gottes. Wer immer du als Mensch willst, du trägst das Bild Gottes. Das heißt, du bist dazu bestimmt, Gott zu gehören. Gib Gott, was Gottes ist. Gib dem Kaiser das, wo sein Bild drauf ist, die Münze. Und gib Gott das, wo Gottes Bild drauf ist. Nämlich dich selbst. Und das ist der dritte und letzte Grundsatz, den Jesus uns hier zeigt. Wir hatten gesagt, erstens, der Täuschung gebührt Entlarvung. Zweitens, dem Staat gebührt Respekt. Und drittens, dem Schöpfer gebührt Hingabe. Deine Hingabe. Gib Gott, was Gott gehört. Du gehörst Gott. Und Sie sehen, damit zieht Jesus eine rote Linie mit diesem letzten Satz, die kein Staat überschreiten darf, ohne sich Gottes Zorn zuzuziehen. Und hier sagt Jesus, kein Staat darf deine Hingabe beanspruchen, nach dem Motto, du bist nichts, dein Staat ist alles. Kein Staat darf dir vorschreiben, was du zu glauben hast und wie du zu denken hast und möglicherweise sogar noch, wie du zu reden hast. Kein Staat. Das ist die rote Linie, die Jesus hier zieht. Kein Staat darf dir hineinreden, nach welchen ethischen Prinzipien du deine Kinder erziehst und was du für die richtige Sexualethik deiner Kinder hältst. Das kann dir kein Staat und kein Lehr- und Bildungsplan der ganzen Welt vorschreiben. Das ist die rote Linie, die Jesus hier zieht. Verstehen Sie, die Steuermünze mussten die Christen zahlen, aber die Aufschrift auf der Steuermünze, die den Kaiser göttlich verehrte, die durften sie nicht respektieren. Und das heißt für uns ganz praktisch, wenn ein Staat von uns verlangt, unsere Kinder nach der Gender-Ideologie zu erziehen, die das biblische Verständnis von Ehe und Familie und Sexualität auflöst, wenn ein Staat von uns verlangt, unsere Kinder in diesem Sinne zu erziehen, dann dürfen wir diesem Staat an dieser Stelle nicht gehorchen. Wir erziehen unsere Kinder als Christen nach der biblischen Ethik, nach dem, was Gott sagt. Darüber, wer Mann und Frau sind, was ihre Aufgabe im Miteinander und Füreinander ist. Oder wenn der Staat von uns etwa das Bekenntnis fordert, auch der Islam verehre den wahrhaftigen, allmächtigen Gott, dann dürfen wir diesem Staat niemals gehorchen. Niemals. Wir bekennen, dass Jesus der einzige Retter ist. Und dass der Vater Jesu Christi der einzig wahre Gott ist im Himmel und auf Erden. Und hier gilt dann das Petruswort aus Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss, im Konfliktfall heißt das, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich darf es nochmal so auf den Punkt bringen. Wo der Staat etwas von dir fordert, was Gott dir verbietet, da darfst du dem Staat nicht gehorchen. Und umgekehrt, wo der Staat dir etwas verbietet, was Gott von dir fordert, da musst du es trotzdem tun. Darf ich das nochmal sagen? Wo der Staat etwas von dir fordert, was Gott dir verbietet, da darfst du es nicht tun. Und umgekehrt, wo der Staat dir etwas verbieten will, was Gott von dir fordert, da musst du es trotzdem tun. Und darum, liebe Gemeinde, verlangt das Aufkommen einer Zivilreligion, wie wir das in den letzten Jahren in Deutschland erleben, seitens der Gemeinde Jesu größte Wachsamkeit, ja, und auch Bereitschaft zum Widerspruch. Unter Berufung auf diesen Vers, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Und Zivilreligion bedeutet, politische Meinungen und politische Ideen werden zu religiösen Dogmen aufgeladen. Man nennt das auch die Sakralisierung von politischen Thesen. Das wird wie ein religiöses Dogma behandelt. Ja, eine bestimmte Meinung zum Beispiel in der Klimafrage oder eine bestimmte Meinung in der Migrationsfrage wird dann zu einer Glaubensfrage erhoben, der sich alle Bürger unterwerfen sollen. Das ist Zivilreligion. Und wer sich dem politischen Glauben der Herrschenden nicht unterwirft, man könnte auf das Aktuelle bezogen auch sagen, wer den Parolen des herrschertreuen Kirchentages nicht zujubelt, dem drohen manche inzwischen sogar mit dem Entzug seiner bürgerlichen Grundrechte. Und vor einer solchen Vermischung von Respekt und Hingabe, dem Staat gebührt Respekt und Gott gebührt die Hingabe, hat bereits, und das ist hochinteressant, der erste Kanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, indirekt gewarnt. Es geschah in einer Präsidiumssitzung, bei der seiner Partei, also der CDU, bei der Adenauer damals seinen Plan zu einem bestimmten Projekt in einem Ton vorstellte, der jeden Widerspruch ausschloss. Natürlich meldete sich ein Kritiker, damals gab es solche noch, und sagte: Herr Adenauer erwartet wohl, dass wir zu seinen Plänen hier lediglich Ja und Amen sagen. Und der Kanzler erwiderte humorvoll: Also wissen Sie, so anspruchsvoll bin ich gar nicht, meine Herren. Mir reicht es schon, wenn Sie ein einfaches Ja sagen. Und damit wollte er diesen entscheidenden Unterschied markieren. Ja, das Höchste, was ein Staat, das Höchste, was Politik von uns verlangen kann, ist ein Ja, aber kein Amen. Ist Loyalität, aber keine Hingabe. Mit Ja stimmt man einem politischen Plan zu, mit Amen einem Glaubensbekenntnis. Und der Staat darf von uns niemals Glaubensbekenntnisse fordern, weil die nur unserem Herrn zustehen. Mit diesem Vers zieht Jesus eine rote Linie. Die staatliche Autorität hört da auf, wo sie von uns verlangt, dass wir Gott ungehorsam werden. Und deshalb haben die Christen in der früheren Sowjetunion brav ihre Steuern bezahlt. Sie waren bekannt als fleißige Arbeiter. Aber sie haben sich von ihrem Staat niemals verbieten lassen, ihre Kinder mit Jesus bekannt zu machen und ihre Gottesdienste zu feiern. Sie haben die Gesetze übertreten, die gegen Gottes Wort standen. Und derselbe Petrus, der die Christen zur Staatstreue aufruft in 1. Petrus 2, ist derselbe Petrus, der diesem Staat nicht gehorcht, als der Staat ihm verbieten will, das Evangelium von Jesus zu predigen. Und da sagt er, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich fasse zusammen. Man könnte als Überschrift zu diesem Predigttext die Formulierung wählen: Jedem, wie ihm gebührt. Jedem, wie ihm gebührt. Der Täuschung gebührt Entlarvung, dem Staat gebührt Respekt, Gott allein gebührt deine Hingabe. Schauen Sie sich Jesus an, wenn Sie diesen Text vielleicht heute Nachmittag noch einmal lesen. Liebe Geschwister, es ist für uns, die wir zu Jesus gehören, eine große Ermutigung, dass unser Herr selbst in dieser umkämpften Situation, wo die Angriffe wie Wellen über ihn hereinbrechen, in jeder Sekunde den Überblick bewahrt. Auch wir sind, wenn auch weniger heftig, manchen Wellen und Turbulenzen ausgesetzt. Und da dürfen wir immer wissen, es ist dieser Herr, der uns trägt. Es ist dieser Herr, der uns beschützt. Es ist dieser Herr, der an unserer Seite ist. Es ist dieser Herr, der gesagt hat in Johannes 16,33, in der Welt habt ihr Angst. Egal in welchem System, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und darum lasst uns das festhalten, das beherzigen, was uns Jesus hier zeigt. Dem Staat gebührt Respekt, aber Gott allein gebührt deine Hingabe. Und der letzte Punkt, lassen Sie mich das noch sagen, der letzte Punkt ist der wichtigste. Denn daran entscheidet sich, was aus unserem Leben wird, was aus unserem Leben endgültig wird. Daran entscheidet sich, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und darum müssen Sie das für Ihr Leben persönlich wissen. Gott allein gebührt deine Hingabe. Habe ich Gott schon gegeben, was ihm gehört? So wie die Kaisermünze das Kaiserbild trug, so trägst du Gottes Bild. Gott schuf dich zu seinem Bilde. Und damit ist das Eigentumsrecht festgelegt. Du gehörst nicht dir selbst, du gehörst Gott. Gott schuf dich zu seinem Bilde. Und Gott achtet deine Würde so sehr, und das gehört auch zu deiner Gottebenbildlichkeit. Gott achtet deine Würde so sehr, dass er eine echte Antwort von dir fordert. Gib Gott, was Gottes ist. Und so ruft Jesus dir auch mit diesen Zeilen zu: Komm doch endlich nach Hause. Komm doch endlich nach Hause. Zu dem Gott, dem dein Leben gehört. Und damit du dich nicht verläufst, hat Gott dir eine einzige Adresse gegeben, zu der du nach Hause kommen kannst. Der Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Das heißt, wenn du dein Leben Gott zurückgeben willst, wenn du nach Hause kommen willst, dann sagt er dir genau, durch welche Tür du gehen darfst. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Dort ist deine Anlaufstelle. Dann darfst du zu Jesus kommen und alles in Anspruch nehmen, was er dir schenken will, dass er am Kreuz gestorben ist, um deine Strafe stellvertretend zu tragen, um die Strafe auf sich zu nehmen, die dich und mich in die Hölle geworfen hätte. Du darfst zu Jesus kommen und ihm sagen: Jesus, ich danke dir, dass du das für mich getan hast. Und ich gebe zu, dass ich das brauche, dass ich dich brauche. Und dann darfst du Jesus dein ganzes Leben anvertrauen. Und darfst ihm sagen: Herr, egal was hier sonst mit mir passiert, ich will dir gehören, ich will dir vertrauen, ich will dir folgen. Danke, dass du mich zu Gottes Kind machst. Wer durch mich hineingeht, sagt Jesus, der wird gerettet werden. Und diese Tür steht offen. Diese Tür in Gottes Vaterhaus, sie steht offen zu allen Zeiten, in allen Jahrhunderten. Und deswegen schließe ich mit diesem Chinesen, der einen deutschen Namen trug und Wuppertaler Platt spricht. Siegfried Koll, geboren von chinesischen Eltern, und weil die Eltern ihn nicht mehr haben wollten und nicht mehr versorgen konnten, legten sie ihn eines Nachts, da war er anderthalb Jahre, vor das Haus eines Missionars. Und die Missionare fanden ihn dort und sie haben ihn adoptiert. Und da sie Koll hießen, hieß er jetzt auch Koll. Und sie gaben ihm den Namen Siegfried. Und beim Heimaturlaub in Wuppertal lernte er eben Wuppertaler Platt. So kam dieser Chinese, Siegfried Koll, zum Wuppertaler Platt. Aber was viel wichtiger war, was er fand Jesus in dieser Missionarsfamilie. Und er hat sich zu Jesus bekehrt. Er ist durch diese Türen durchgegangen. Er hat gesagt, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Und irgendwann mussten die Missionare dann zurückfliehen in die deutsche Heimat. Und dann kam der Staat zu ihrem Sohn, zu ihrem Adoptivsohn, zu Siegfried Koll und sagte, hier, wir brauchen deine Aussage, denunziere deine Eltern, gib endlich zu und sage, dass sie Staatsfeinde waren. Dann lassen wir dich in Ruhe. Und er sagte, nein, das kann ich nicht tun. Meine Eltern waren die treuesten, besten Helfer, die ich mir vorstellen konnte. Ich werde sie nicht denunzieren. Und sie haben mir den Weg zum Glauben gezeigt. Und dann landete er für 20 Jahre im Gefängnis. Er war schon verheiratet, hatte kleine Kinder. Nach 5 Jahren im Gefängnis bekommt er eine interessante Nachricht. Du kriegst Wochenendurlaub. Deine Frau liegt im Sterben. Du darfst nach Hause gehen. Er macht sich auf den Weg, klingelt an der eigenen Tür. Und als er seine Wohnung betritt, sieht er seine Frau, sitzt dort fröhlich und kerngesund. Ich habe mit dir zu reden, sagt sie. Es geht nicht mehr so weiter, wie es bisher gelaufen ist. Entweder du verleugnest Jesus oder ich lasse mich scheiden. Unser Leben gehört Gott. Und weinend ging er zurück in sein Gefängnis und blieb dort noch einmal 15 Jahre. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Unser Leben gehört Gott. Und ein Freund von mir, der ihn dort besucht hatte, der fragt ihn dann, wie hast du es ausgehalten? Wie hast du das ausgehalten? War es nicht furchtbar einsam? Und er antwortete ihm, nein, ich war niemals allein. Ich war niemals allein. Ich hatte meine Bibel und ich habe die Lieder gesungen, die ich kannte, und ich wusste, Jesus ist da. Er ist treu und er bewahrt uns unter allen Umständen. Und so lasst uns diesem Jesus folgen. Lasst uns ihm danken dafür, dass er unser Herr ist. Und lasst uns unser Leben in seiner Spur leben, zu seiner Ehre. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns sagst, wie wir in dieser Welt zurechtkommen und was unsere Aufgabe ist. Herr, und wir danken dir dafür, dass wir in einer Gesellschaft, in einem Land leben dürfen, in dem wir noch so viele Freiheiten haben. Aber hilf, dass wir immer sehen, worauf es im Letzten ankommt, dass unser Leben nur dir allein gehören darf, dass du nur du einen Anspruch auf uns selbst hast. Und so gib, dass wir in diesen komplizierten Zeiten als Einzelne und als Gemeinde uns weise und mutig und wachsam verhalten, dass wir unseren Staat respektieren, so wie du es von uns verlangst, dass wir gute Staatsbürger sind, aber dass wir unserem Staat nicht das geben, was dir allein gebührt, Herr, die Hingabe und die Liebe und den Gehorsam. Wir bitten dich, beschütze dieses Land, beschütze unsere Familien. Beschütze jeden Einzelnen, Herr, der dir nachfolgt, und hilf uns, dass wir die Zeit, die wir haben, und die Freiheit, die du uns gibst, nutzen, um die wichtigste Wahrheit in dieser Welt zu verbreiten, dass du der Herr bist und der Retter und dass du die Tür bist zum Vaterhaus. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.